Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Deutsche Bundesrepublik entwickelt sich immer weiter zu einem ausgeprägten Schuldenstaat. Die als Sondervermögen bezeichneten Ausgaben für Rüstung und Infrastruktur sind schon lange beschlossene Sache. Nun kommt die SPD mit einem neuen Vorschlag daher. Weitere Schulden aufgrund des Iran-Kriegs. Dabei liegen die staatlichen Ausgaben schon jetzt auf einem Rekordniveau. Kommt jetzt die Schuldenbremse 2.0? Und was bedeutet das für künftige Haushalte? Darüber spreche ich jetzt mit dem Wirtschaftsjournalisten Oliver Stock. Hallo Oliver.
Ja, hallo.
Oliver, der SPD-Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, Matthias Mirsch, hält neue Schulden wegen der Krise im Nahen Osten für denkbar. Mit anderen Worten, er will die Schuldenbremse aussetzen. Laut Mirsch solle der Staat damit den Zusammenbruch der Wirtschaft verhindern. Für dich eine denkbare Lösung?
Also neue Schulden sind natürlich immer das erste Mittel, zu dem Politiker gerne greifen. Und genau deswegen haben vor mittlerweile gut 15 Jahren die Politiker in Deutschland mehrheitlich besprochen, das machen wir jetzt nicht mehr, und haben damals die Schuldenbremse, 2009 war das, aus der Taufe gehoben. Und das heißt, sie haben sich mal verabredet, dass neue Schulden nicht die Lösung sein können, haben das sogar in die Verfassung geschrieben. Und wenn jetzt einer kommt wie der SPD-Fraktionschef, dann ist das natürlich völlig gegen den Geist dieser Schuldenbremse.
Könnte man ja argumentieren, andere Länder, Frankreich, Italien, die haben noch viel mehr Schulden gemacht als wir. Warum sollen wir denn nicht auch?
Ja, wir müssen uns ja vorstellen, was dann passiert. Schulden kann man einfach machen und irgendjemand bezahlt sie vielleicht irgendwann. Das kann alles passieren. Nur im Grunde genommen ist ein Staatshaushalt auch nicht so viel anders als ein normaler Haushalt oder die Bilanz eines Unternehmens. Wenn dauernd Schulden gemacht werden, dann müssen die halt bedient werden, dann müssen die finanziert werden. Und dann fehlt, weil man diese Schulden bedienen muss, die Zinsen zahlen muss, Geld für anderes. Also konkret, das, was ich jetzt an Schulden aufnehme, da habe ich das Geld, aber schon im nächsten Augenblick fehlt es mir, weil ich eben an meinem Kredit abstottere. Und dann fehlt Geld für Schulen, es fehlt Geld für Straßen, es fehlt Geld für Krankenhäuser, you name it.
Die Union, die hat weiteren Schulden jetzt bereits eine Absage erteilt. Sie fordert von SPD-Finanzminister Lars Klingbeil stattdessen harte Einsparungen. Das klingt gar nicht gut, aber wie könnten denn diese aussehen?
Naja, die Union hat natürlich gut reden. Man muss sich ja mal vorstellen, die Union ist diejenige Partei, die nach ihrem Wahlsieg vor anderthalb Jahren als erstes mal ein sogenanntes Sondervermögen für Infrastruktur geschaffen hat. Also 100 Milliarden extra neue Schulden. Insofern, die sitzt genau mit im Boot, mit der SPD zusammen, haben die beiden die Schuldenbremse immer wieder umgangen. Und das, was die Union jetzt macht, dass sie Klingbeil vorwirft, er will die Schuldenbremse aushebeln und er soll doch bitte sparen, ist sehr unglaubwürdig. Natürlich lässt sich sparen. Es lässt sich vor allen Dingen sparen beim Thema Rente. Die Rente ist der größte Ausgabenposten, das muss man sich immer klar machen, der größte Ausgabenposten im Bundeshaushalt. Und dort sind längst Reformen fällig, aber diese Bundesregierung ist genauso wie die davor unfähig dazu, Reformen zu machen. Insofern verfällt sie eben immer wieder auf die Idee, doch lieber neue Schulden zu machen. Das tut dann nicht so weh.
Laut Union, da fehlen im kommenden Haushalt 2027 mehr als 20 Milliarden Euro, in den folgenden Jahren möglicherweise sogar mehr als 60 Milliarden. Wie kommt das überhaupt zustande?
Wir haben mehr Ausgaben als Einnahmen. Das ist natürlich schon mal deswegen hanebüchen, weil die Einnahmen, die der Staat generiert aus Steuern, die steigen ja ständig. Voraussichtlich in diesem Jahr wird Deutschland zum ersten Mal die Billionengrenze erreichen. Das heißt, der Staat nimmt mehr als 1 Billion Euro an Steuern ein. Das gab es noch nie. Die Steuern sind nie gesunken, sie sind unterm Strich immer gestiegen. Und was sich dagegen tun lässt, wäre grundsätzlich an die großen Ausgabenposten ranzugehen. Ich habe es eben genannt, das Thema Rente ist eins, das Thema Krankenversicherung ist eins, auch dort bedarf es immer wieder staatlicher Zuschüsse. Das Thema Bürgergeld ist eins, das ist im Verhältnis deutlich kleiner als die beiden erstgenannten. Aber natürlich sind all diese großen Ausgabenposten diejenigen, wo sich sparen ließe, und wo dann auch wirklich große Summen bei rumkämen. Es gibt dann noch kleinere bei der Entwicklungshilfe und sowas, aber das macht den Kohl ehrlich gesagt nicht fett. Bürgergeld, Gesundheit und vor allen Dingen Rente sind die drei großen Posten.
Kritik aus Reihen der Union in Richtung SPD-Finanzministerium? Gibt es auch bei anderen Ausgaben etwa, dass der Bund ja auch zahlreiche Institutionen, Stiftungen und Zentren für x-beliebige Themen fördert, zuletzt mit vielen Milliarden Euro pro Jahr? Könnte man denn hier, wie teilweise von der Union gefördert, überhaupt so rigoros den Rotstift ansetzen?
Ja, das kann man machen. Es wird ja immer wieder deutlich, wo überall gefördert wird. Es gab gerade in der vergangenen Woche eine Aktuelle Stunde im Bundestag. Da hat die AfD mal die Förderung verschiedener Stiftungen, der Amadeo-Antonio-Stiftung zum Beispiel, auf die Tagesordnung gesetzt oder überhaupt auch von Korrektiv auf die Tagesordnung gesetzt. Da gibt es in der Tat viele Töpfe. Nur man muss sich eben überlegen, bei 1 Billion Steuereinnahmen sind diese Posten, wo Hunderttausende irgendwo vergeben werden, vergleichsweise klein. Das ist mehr Symbolpolitik, als dass es etwas bringen würde. Etwas bringen würden die großen Reformen und die werden verschleppt.
Apropos große Reformen, aktuell wird ja auch über eine deutsche Gesundheitsreform diskutiert. Die Kassen fordern da eine Übernahme der Versorgung von Bürgergeldempfängern durch den Staat. Ist das bei der jetzigen Haushaltslage überhaupt drin?
Das ist rechte Tasche, linke Tasche. In dem Augenblick, wo die Kassen nicht mehr funktionieren, wo sich die Krankenhäuser nicht mehr rechnen, springt der Staat ja ein und schießt auch da wieder Geld zu. Das heißt, dieses System, das Gesundheitssystem, ist schon längst eins, was auch ohne Steuermittel nicht mehr auskommt. Wenn man jetzt sagt als Kasse, okay, Bürgergeldempfänger wollen wir rausnehmen aus dem System, genauso die Asylbewerber wollen wir rausnehmen aus dem System, dann ist das aus Sicht der Kassen ja vielleicht eine sinnvolle Maßnahme. Nur aus Sicht der Politik bringt es natürlich nichts, weil am Ende diese Gruppen auch irgendwie alimentiert werden müssen. Das heißt, irgendwo muss man es bezahlen. Und wenn man da nicht sagt, gut, dann gibt es eben weniger Geld, die Versorgung wird schlechter, dann kommt man nicht wirklich weiter. Die Frage ist, was passiert, wenn man die Versorgung verschlechtert, ob es dann tatsächlich große Proteste gibt, ob es wirklich irgendwo Not gibt, die man lindern muss. Ich weiß es nicht. Es sind auf jeden Fall die großen Hebel, die jetzt in Bewegung gesetzt werden müssten. Aber da wagt sich aus der CDU und aus der SPD niemand ran.
Gleichzeitig wächst der deutsche Schuldenberg. Auch die deutschen Ausgaben im Bereich Rüstung sind auf ein neues Hoch geklettert. Eigentlich war das sogenannte Sondervermögen ja auch unter anderem für Infrastrukturausgaben geplant. Wie sieht es denn da in der Realität aus? Funktioniert das?
Ja, wir haben mehrere Sondervermögen, das ist ja die Krux. Wir hatten eins, was die vorhergehende Regierung schon geschaffen hat für die Bundeswehr, für das Thema Rüstung. Dort gibt es inzwischen hohe Ausgaben, um die Rüstung zu beschleunigen. Es gibt aber auch die ersten Anzeichen dafür, dass angesichts dieses Geldregens, der da zur Verfügung steht, nicht mehr so genau darauf geachtet wird, dass das auch wirklich sinnvoll ausgegeben wird. Es gibt gerade so einen aktuellen Fall, da hat das Verteidigungsministerium sogenannte Maschinencontainer, also das sind Generatoren oder das sind Container, in denen Maschinen drin sind, eingebaut sind, bestellt. Und die haben sich im Preis versechsfacht, wenn ich das richtig im Kopf habe, innerhalb von 2 Jahren, was eigentlich nicht sein kann. Also da wird offenbar die Ausgabendisziplin auch nicht wirklich hochgehalten. Auf der anderen Seite haben wir das Thema Ausgaben in Infrastruktur. Und da haben wir ja wiederum jetzt schon vor einigen Wochen festgestellt oder die Wirtschaftsforschungsinstitute haben das festgestellt, dass dort vieles umgeschichtet wurde, sodass neue Projekte, also wirklich etwas Zusätzliches, gar nicht finanziert wird, sondern so im Haushalt hin und her geschichtet wird, dass das, was man sowieso machen würde, jetzt aus diesem zusätzlichen Topf bezahlt wird. Und das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders.
Wir haben also, das können wir festhalten, kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Jetzt kommt aber die Politik um die Ecke und sagt, 2020/21, da war ja die Corona-Krise, 22 der Ukraine-Krieg, dann der Zollkrieg mit Donald Trump, der Nahe Osten. Alles Notfälle, die finanzielle Ausnahmen rechtfertigen, heißt es. Was entgegnest du dem?
Die Schuldenbremse hat als ein Element, dass es Ausnahmen geben soll. Das ist ja auch richtig. Wenn man etwas sich vornimmt, dann ist der Mensch nicht fürs Prinzip gemacht, sondern das Prinzip für den Menschen. Also man darf auch mal, wenn es eine Ausnahmeregelung erfordert, darüber nachdenken, ob das sein muss. Nur, wenn wir diese Geschichte der Schuldenbremse sehen, dann ist es eben das, was du aufgezählt hast. Also es ist ein Notfall nach dem anderen, von der Finanzkrise über die Schuldenkrise, über Corona, über sonst was und jetzt aktuell der Iran-Krieg, zwischendurch war es so der Ukraine-Krieg. Das heißt, wenn wir diese geopolitischen oder auch medizinischen Notfälle alle als Ausnahmen geltend machen, dann fragt man sich, was die Schuldenbremse noch soll. Und man fragt sich, was sie soll, wenn wir daneben Schattenhaushalte gewähren, wenn der Bundestag das sogar ausdrücklich möglich macht, dass es einen Haushalt für die Bundeswehr, einen extra Haushalt gibt, dass es neben dem Verteidigungshaushalt, dass es einen Haushalt für Infrastruktur gibt, neben dem Verkehrshaushalt. Das ist natürlich ein Fortschreiben von Ausnahmen und Sondertöpfen, sodass in Wahrheit diese Schuldenbremse schon längst nicht mehr das Papier wert ist, auf dem sie steht.
Wir hatten ja über die Forderung von Herrn Miersch gerade gesprochen und Schuldenbremse 2.0 schon erwähnt. Was müsste denn rechtlich passieren, auch vom Ablauf her im Bundestag und Bundesrat, um diese Schuldenbremse noch weiter aufzulösen oder gar abzuschaffen, auszusetzen?
Die Schuldenbremse ist relativ hoch, was die Hürde anbelangt, um sie auszusetzen. Das heißt, sie hat Verfassungsrang. Sie steht in Artikel 109 und 115 des Grundgesetzes. Und um das Grundgesetz zu ändern, bedarf es einer Zweidrittelmehrheit. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach zu organisieren. Aber wir haben ja in Deutschland inzwischen eine ungute Tradition der sogenannten Großen Koalition. Darunter verstehen die Deutschen meistens immer noch ein Zusammengehen von Union und SPD. Und mit diesen Stimmen und mit den Stimmen der Grünen, die in solchen Fällen gerne mitstimmen, kann man solche Mehrheiten erreichen. Das heißt, das Grundgesetz zu ändern, ist unter den aktuellen politischen Bedingungen auch keine wirkliche Hürde mehr, wenn Parteien sich einig sind, so etwas umsetzen zu wollen.
Wenn Deutschland weiter so rapide Schulden aufnimmt, wie ja auch zuletzt, wohin steuern wir dann eigentlich? Wie sähe dann so ein Haushalt in beispielsweise 10 Jahren aus, auch was den Spielraum angeht?
Der Spielraum wird eben immer kleiner. Das heißt, irgendwann wird nicht nur jeder dritte Euro für Zinszahlungen, sondern dann auch schon jeder zweite Euro für Zinszahlungen verwendet oder noch mehr. Und das ist wie wenn jemand zu Hause sein Geschirrspüler auf Raten kauft, dann ist das Auto kaputt, er kauft es auf Raten und am Ende muss er das Haus noch abbezahlen. Das heißt, für etwas wirklich Neues, für Innovationen, für eine neue Richtung ist kein Geld da. Es wird noch gerade mühsam vielleicht das laufende Geschäft aufrechterhalten, aber es geht nichts mehr in eine neue Richtung voran. Und das heißt, dass irgendwann ein Staat abgewirtschaftet hat. Er wird sich nicht mehr erneuern können. Wir brauchen Fortschritt, wir brauchen Veränderung. Manchmal muss man Veränderung auch anschieben und auch mit Geld anschieben. Und wenn der Staat dazu nicht in der Lage ist und vielleicht am Ende nicht mehr in der Lage ist, seine Infrastruktur, seine Schulen, seine Datenautobahnen hinzustellen, dann hat ein Land wirklich abgewirtschaftet und wird von anderen Ländern abgehängt.
Heißt das im Umkehrschluss auch, selbst wenn eine wirtschafts- und reformfreundlichere Partei mit oder Koalition mit einer ganz anderen Finanzpolitik die Regierung übernehmen würde, irgendwann in Zukunft, wäre der finanzielle Spielraum für die dann durch heutige Fehlentscheidungen sehr gering?
Auf jeden Fall. Jede Ausgabe jetzt, die nicht durch eine Einnahme gegenfinanziert ist, engt den Spielraum der nächsten Generation, unserer Kinder, aber ganz praktisch schon natürlich auch der nächsten Regierung ein. Man kann natürlich sagen, gut, wir haben eine Inflation und wenn die Inflation 2% beträgt, dann dauert es ein paar Jahre und dann sind Schulden auch ein Stück weit weginflationiert, dann tut es nicht mehr so weh. Wir haben ein Wirtschaftswachstum, dadurch steigen auch Steuereinnahmen, da kann man also vielleicht mehr am Ende zurückzahlen. All das sind aber Hoffnungswerte, die man nicht einplanen sollte, sondern die sich vielleicht im Zeitablauf ergeben. Aber auf sie zu setzen, bringt wirklich nachfolgende Generationen in akute Schwierigkeiten.
Sagt der Wirtschaftsjournalist Oliver Stock und ich bedanke mich ganz herzlich für deine Einschätzung.
Ja, herzlich gerne, Marcel.